Wir waren früher mal sehr prozessorientiert, sehr rational. Auf einmal war das irgendwie weg. Und stattdessen ging es also um ganz, ganz andere Themen, um Values und um Principles und so weiter. Mit der 8. Edition kommt jetzt dieser eher rationale Ansatz wieder zurück. Unsere Prozesse in stark vereinfachter Form, verkürzter Version, sind auch wieder da und werden wieder in die Prüfung mit aufgenommen.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. PMBOK Guide 8th Edition vom Projektmanagement Institute PMI ist jetzt seit ein paar Monaten im Rennen. Was hat sich verändert? Was ist besser geworden? Direkt daran hängt die nächste Frage, die viele umtreibt. Was bedeutet der neue Stand für die PMP-Zertifizierung? Was bleibt stabil? Was verschiebt sich im Anspruch? Und worauf sollten sich Kandidatinnen und Organisationen jetzt einstellen? Und schließlich sprechen wir über eine Lücke, die in vielen Unternehmen gerade sichtbarer wird. Das Projektgeschäft. Also Projekte als Teil eines kommerziellen Leistungsversprechens. Viele merken, Standards und Zertifizierungen helfen, aber sie decken diese kommerzielle Realität nicht vollständig ab. Genau deshalb geht es heute auch darum, warum es trotz PMBOK und PMP eine Ergänzung braucht, wenn Sie im Projektgeschäft unterwegs sind. Zu Gast ist Projektmanagement und PMP-Experte Oliver Lehmann. Er unterrichtet bei uns den PMP-Zertifizierungsvorbereitungskurs und ist seit langen Jahren eben auch aktiv, auch bei der Gestaltung des PMBOK-Guides unterwegs. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo Tina, schön, dass ich bei euch sein darf.
Gehen wir gleich jetzt mal in das PMBOK 8 rein, in die 8th Edition. Wenn du das in drei Punkten so beschreiben müsstest, was sind die wichtigsten inhaltlichen Veränderungen gegenüber der letzten Edition oder auch aus der alten Logik vom PMBOK Guide?
Ja, das war jetzt der letzte kleine Zusatz. Der ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Weil wir hatten Änderungen über mehrere Versionen hinweg, von der allerersten 1996 bis dann zur 6. Edition, die 2016, wenn ich mich recht erinnere, rausgekommen ist. Und dann kam auf einmal so um 2020, 2021 rum die 7. Edition, die jetzt ja noch die gültige ist, die wir jetzt zum Beispiel verwenden für unsere Prüfungsvorbereitung. Und es war eigentlich ein Riesenwechsel gewesen, der da drinnen war. Wir waren früher mal sehr prozessorientiert unterwegs, sehr rational, wie ich auch finde, was ich jetzt positiv und nicht negativ finde. Und auf einmal war das irgendwie weg. Und stattdessen ging es also um ganz, ganz andere Themen, um Values und um Principles und so weiter. Und mit der 8. Edition kommt jetzt dieser eher rationale Ansatz wieder zurück. Unsere Prozesse in stark vereinfachter Form, verkürzter Version, sind auf einmal wieder da und werden wieder in die Prüfung mit aufgenommen, in die Prüfungsvorbereitung natürlich damit aufgenommen. Also für mich zum Beispiel als Trainer heißt das, Material neu schreiben, umschreiben, vieles Altes in Anführungszeichen, noch ist es ja gültig, ja, durch neue Dinge zu ersetzen. Und also ich habe ein ziemlich großes Arbeitspensum gerade. Das Seminar wieder zu erneuern.
Ja. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, ist es so eine Art vielleicht Best of Both Worlds. Vorher war es sehr rational, dann war es sehr eben value-driven und jetzt ist so eine Art Verheiratung der beiden Welten da. Kann man das so sagen? Oder?
Kann man ein bisschen so sehen, natürlich ist so. Also der Hintergrund war ja der, dass über diese verschiedenen Editionen hinweg seit 1996 das Ding immer größer geworden ist. Die Seitenzahl ist, glaube ich, fair 2,5-fach, 3-fach irgendwo. Sowas dazwischen. Übrigens auch die Schriftgrößen sind kleiner geworden. Der Satzspiegel ist größer geworden. Also tatsächlich war die wirkliche Volumenzunahme nochmal einige Nummern größer. Und dann hat man halt gesagt, zur noch aktuellen, für die Prüfung noch aktuellen 7er Edition, da wollen wir wieder runterfahren. Das kann so nicht weitergehen, dass das immer größer wird. Dabei ist ein ganz, ganz komischer Zustand entstanden, den eigentlich gar keiner haben wollte, nämlich, dass die Leute mit der 7er Edition, manche waren sehr glücklich damit, um das gleich zu sagen, aber viele waren gar nicht so glücklich damit, weil sie wurde etwas plüschig, könnte man sagen. Also im Englischen habe ich immer das Wort fluffy gehört.
Mhm. Ja, das, nicht so griffig halt. Ja,
ja, ja, das ist so, also Plüschig kennt man aus dem Kino, also als Wort mhm. dafür, ja, ich bin nicht dick, ich bin plüschig. und so ein bisschen wabbelig das Ganze und alles sehr softig und nichts, woran man sich wirklich festhalten kann. Vorher war es alles sehr, sehr konkret gewesen, sehr, wie gesagt, sehr rational mhm. und dann auf einmal Werte und Prinzipien und so weiter. Wenn du den Job hast bei PMI als Volunteer, das sind alles Volunteers, wenn du da den Job hast, Prüfungsfragen zu erstellen. Ja, da kommen Leute also immer noch zusammen. Das ist ein laufender Prozess bei PMI. So 50, 100 Leute vielleicht kommen dann irgendeinem super schönen Ort auf dieser Welt zusammen als Volunteers, als Ehrenamtliche und werden darum gebeten, neue Fragen zu entwickeln. Und dann haben die halt festgestellt, also irgendwie da ist wenig drinnen, was du als Referenz nutzen kannst. Die Fragen mhm. fragen ja nicht das Buch ab, die fragen eher Praxissituationen ab und situative Fragen ganz, ganz viel. Aber du musst zu jeder dieser Fragen als Autor musst du eine Referenz nennen. Du musst sagen, da ist ein Punkt in einem unserer Bücher, in einem dieser Referenzwerke. Übrigens, da gibt es Unmengen davon, also es ist nicht nur der Pimbo Guide, aber es ist einfach die Nummer eins da drin.
Mhm.
Du musst da eine Referenzstelle nennen, warum diese Frage so korrekt und berechtigt und richtig ist, warum sie valide ist für Projektmanagement, eine Rolle spielt. Wenn du sagst, ja, ich habe da drei falsche und eine richtige Antwort dem Teilnehmer vorgegeben, warum ist denn die richtige richtig, richtig, warum sind die anderen falsch? Also da musst du eine ganze Menge per Referenz einfach bestätigen oder bestätigen lassen. Und da gab es dann das Problem, dass das Buch einfach ein bisschen zu fluffy dafür geworden mhm. ist.
Die 7er Edition, ja.
Die 7er mhm. Edition, genau, die 7er.
Genau. Mhm.
Und dann kam noch dazu, wir haben sowieso ein zweites Buch, das ist der Agile Practice Guide, der war schon vorher auch prüfungsrelevant, der ist weiterhin prüfungsrelevant geblieben als zweite Quelle. Und dann wurde halt die 6. Edition weiterhin als Quelle weiterverwendet. Und anstatt also die Literaturmenge, die Seitenzahl, die ein Lernender sich antun muss, anstatt sie zu reduzieren, ist sie nochmal größer geworden. Also statt ein oder zwei Büchern waren da auf einmal drei Bücher. Jetzt eins davon ziemlich dick, die 6. Edition. Und es ist also genau das Gegenteil von dem rausgekommen, was man wollte. PMI wollte sie eigentlich lange Zeit auch rausfallen lassen, wollte sie schon loswerden, aber es ging nicht, der eine Grund war der PMP, wir haben noch einen zweiten Grund, das ist der CAPM, der Certified Associate in Project Management, die Einstiegszertifizierung, die nur die 6. Edition als Quelle hat und sonst gar nichts. Aber wenn du den jetzt wegnimmst, dann haben die gar nichts mehr. Dann ist für ein Einstiegszertifikat gar nichts mehr da. Und die 7. Edition ist dafür einfach zu wertebasiert und zu wenig. Praxisorientiert, zu wenig orientiert an der Frage, was sind so die Dinge, die man typischerweise macht. Und dann mussten sie den noch eine Weile stehen lassen. Dann kam irgendwann dafür ein Ersatz, das war der Process Groups Practice Guide, der auch heute tatsächlich noch eine Rolle spielt. Das war so eine eingedampfte Version von der 6. Edition und man hat versucht, sehr, sehr viel da drinnen zu komprimieren. Mit dem Ergebnis, dass das ein ziemlich konfuses Dokument geworden ist. Man hat Struktur rausgenommen und dann bleibt unstrukturierter Inhalt übrig und so hat man es auf den Markt gebracht. Also das war eine ziemliche Fehlentscheidung, wie ich glaube. Und die Leute, die das auch gemacht haben, ich hoffe, hört gerade keiner zu.
Also wir werden es sonst hören.
Sie können wahrscheinlich kein Deutsch sowieso. Ich glaube, es war keiner dabei, der Deutsch kann. Also es war frustrierend eigentlich für jeden, was da dann kam. Aber das ist auch prüfungsrelevant und spielt auch in der Vorbereitung noch eine Rolle. Eine Konsequenz, die ich dann gemacht habe, war, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt schreibe ich einfach mal hier ein 400 Seiten Dokument. Das ist der, das Workbook, das PMP Study Workbook. Das ist ein Arbeitsbuch. Das ist so ein bisschen geschrieben wie Studiennotizen. Also gar nicht so im Stil jetzt eines Textbuchs, weil davon haben wir genug, ja. Sondern mehr so, wenn du dir vorstellst, du bist Student und hast irgendwo ein Examen vor dir und dann fragst du mal halt einen Kommilitonen, du kannst mir mal geschwind deine Aufzeichnung, deine Notizen geben. Ich schaue da mal rein, vielleicht kann ich anhand von denen noch ein bisschen was lernen. Und das Ergebnis war, dass ich meinen Teilnehmern was geben konnte, was ihnen diesen Leseaufwand um etwa die Hälfte reduziert, was es erleichtert. Aber trotzdem sind natürlich diese drei Bücher im Raum. Ich sage den Leuten auch, sie müssen sie runterladen, trotz alledem. Da sind Glossare drinnen, die darf ich nicht einfach copy und pasten. Da mache ich mich mit Copyright-Verletzung vielleicht irgendwo noch strafbar oder so. Das kann ich alles nicht machen. Also die Leute brauchen es trotzdem schon allein für die Glossare. Und hier da vielleicht nochmal zur Recherche, dass sie mal sagen können, ich habe gesehen, was der Oliver dazu schreibt, aber es steht im Originalbuch drinnen. Ja. Mhm. Die machen ja auch viele Übungsfragen und Beispielfragen, die Teilnehmer, und dafür brauchen die natürlich dann auch entsprechend Recherche. Wieso sagt die Beispielfrage Antwort 3 ist richtig, wenn ich meine Antwort 4 ist richtig in dieser Frage? Jetzt schaue ich mal nach, was steht denn da im Original drinnen. Also die ist trotzdem immer noch irgendwo im Raum gewesen, und es ist schon etwas verwirrend für die Teilnehmer gewesen, sich da drin zurechtzufinden. Als Trainer hilft man, so gut man kann. Und ich denke, wir haben jetzt gerade erst wieder 3 Teilnehmer, die gerade die Prüfung geschafft haben, ganz frisch. Ich denke, dass das auch ganz gut gelingt. Aber es bleibt natürlich doch übrig, man kann es den Leuten etwas einfacher machen. Und also das ist jetzt die Zielsetzung eigentlich mit der 8. Edition, auch wieder eine Basis zu schaffen, die so ein bisschen so diese Fluffy-Elemente nicht ganz wegwirft, die also immer noch mit Werten und Prinzipien und all den Dingen zu tun hat, aber auch die alten Prozesse in vereinfachter Form wiederbringt. Und insofern also grundsätzlich ein Ansatz, den ich sehr befürworte.
Also es geht in die richtige Richtung jetzt, die Entwicklung.
Ja, ich denke, also die Fehler, die mit der 7. Edition gemacht worden sind, wo man wirklich viel, ja, wie gesagt, rationale Effekte, Themen, die mit unserer Professionalität zu tun haben, die mit den Werkzeugen, Methoden zu tun haben, die wir hier verwenden, ja, die sind irgendwie eigentlich über Bord geworfen worden, stimmt aber auch nicht ganz eigentlich, weil es gibt immer noch so eine Liste von Inputs und Output-Dokumenten und von Tools und Techniques, die wir einsetzen, und hast eine Kurzbeschreibung dazu, und du erfährst eigentlich in der 7. Edition, und du erfährst eigentlich gar nichts zu diesen Dokumenten, weil es so zusammenhanglos ist. Also wenn du ein Buch hast, das besteht nur aus einer Sammlung von Inhalten ohne irgendeiner Struktur da drinnen, das ist sehr, sehr schwer damit zu lernen. Lernen halt über die Inhalte, die sie aufnehmen, und über die Struktur, wie diese Inhalte denn zusammenhängen. Ja? Warum fangen wir unser Projekt an mit einem Project Charter? Da gibt's ja klare Erklärung dafür. Du biegst halt erstmal in die Rolle rein. Du musst dir erstmal die Rolle klären des Projektmanagers. Und wenn du deine Rolle kennst, dann kannst du dich an technisch-fachliche Inhalte alles ranmachen. Aber klär erstmal deine Rolle, weil die immer wieder die großen Probleme erzeugt. Und dann steht halt da der Project Charter irgendwie völlig zusammenhanglos im Raum. Und du fragst dich, okay, und wofür ist das jetzt gut und was mache ich jetzt denn eigentlich damit?
Es ist nicht eingebettet in einen sinnvollen Kontext einfach, ja.
Exakt, ganz genau.
Wenn Ihre Projekte laufen, aber der Überblick fehlt, Ressourcen überlastet, Budgets verstreut, Entscheidungen ohne klare Datenbasis sind, dann lohnt sich ein Blick auf unser Tool. TPG Project Powerpack bringt Struktur ins Projektchaos. Sie erhalten eine zentrale Projektübersicht, smarte Ressourcensteuerung und aussagekräftiges Reporting. Alles integriert in Microsoft 365 und Teams. Damit treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Daten, ob über Gantt-Charts, Kanban-Boards oder automatisierte Workflows. TPG Project Powerpack, damit Projektmanagement endlich wieder richtig Spaß macht. Mehr unter www.projectpowerpack.com.
Was würdest du denn dann jetzt Leuten raten, die die PMP-Zertifizierung anstreben, zu warten, bis der 8., die 8th Edition greift? Oder würdest du sagen, naja, ist schon schaffbar jetzt mit den Hilfsmitteln, die du auch bereitstellst, kann man das schon gut machen? Was ist der Vorteil, wenn man wartet? Was ist der Nachteil, wenn man wartet?
Auch wenn man wartet, der Nachteil ist, dass man warten muss, erst einmal. Ja. Dass man nicht sofort drankommt, und die meisten, die ich kenne, die wollen es erstmal sehr, sehr schnell alles machen. Ob es ihnen nachher gelingt, ist immer eine andere Frage, weil es gibt ja noch dieses doofe Ding des Namens Projekt, ja, wo du meinst, jetzt habe ich mal ein paar Wochen Zeit, jetzt kann ich mich mal ein bisschen da reinhängen vielleicht in so ein Thema, ja. Und auf einmal ist da ein Projekt da und irgendwo brennt und alle Leute schreien, und auf einmal hast du wieder keine Zeit, dich um deine Prüfungsvorbereitung zu kümmern. Ich kann mich selbst an meine Prüfungsvorbereitung erinnern. Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis ich dann endlich an der Prüfung war, weil da halt ein großer, großer Kunde auf einmal da war. Und dann war ich auf einmal in einem großen Seminarprojekt mit drinnen, im großen Trainingsprojekt mit drinnen. Und das hat mich über ein Jahr lang blockiert und dann konnte ich wieder aufnehmen. Das ist einfach die Realität.
Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Mhm. Es ist unvorhersehbar. Mhm. Aber ganz kurz eines, ich würde niemandem empfehlen zu warten. So, ich würde sagen, Leute, wenn ihr heute reingehen wollt, geht heute rein. Alles ist gut vorbereitet für euch. Wir haben die Prüfung, wie sie jetzt da ist, seit 4 Jahren. Das heißt, da haben ich als Trainer natürlich, aber auch mit der Rückmeldung aus meinen Seminaren und mit dem, wie ich dann auch darauf reagiert habe, haben wir eigentlich heute einen Weg geschaffen, der für die Leute ganz gut gangbar ist. Wer warten möchte und wer erst die neue Version machen möchte, ebenfalls null Problem, bis die da ist. Bin ich auch vorbereitet, genau genommen 2 Monate vor dem Wechsel, das heißt also Mai 2026 gibt es einen Wechsel in einem Vorbereitungstraining. Ich mache es immer so 2 Monate vorher. Zu früh macht keinen Sinn. Dann bereitest du die Leute, die schnell machen wollen, auf die falsche Prüfung vor. Zu spät macht auch keinen Sinn. Die Leute schaffen es nicht mehr, in die Prüfung zu gehen und haben dann doch die neue, obwohl sie sich auf die alte vorbereitet haben. Also 2 Monate ist immer so ein ganz guter Horizont dafür.
Mhm. Gehen wir noch mal kurz auf den PMBOK Guide zurück, auf die 8th Edition. Da ist ja so ein, sind ja neue Denklogiken dahinter, also mit diesen Prinzipien, Outcome, Value. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Also was ist da der Schwerpunkt? Also und wie unterscheidet die sich auch von der vorigen Denklogik?
Also die Denklogik ist eigentlich geändert worden von der 6. auf die 7.
Okay.
Edition. Okay. Da ging das dann los, dass auf einmal ganz andere Themen in den Vordergrund gekommen sind. Das waren diese Prinzipien, das waren diese Values. Man darf ja auch nicht vergessen, das Buch sind ja eigentlich 2 Bücher. Das eine ist der ANSI-Standard für Projektmanagement, also ANSI, American National Standardization Institute. Das ist so wie bei uns das Deutsche Institut für Normung, das DIN. So ist es in den USA, das ANSI. Und der erste Teil des PMBOK Guide ist ANSI-Standard, wird auch wieder genauso sein in der nächsten Edition. Und dann haben wir einen zweiten Teil, das ist der eigentliche PMBOK Guide. Übrigens, bitte nicht vergessen, Guide, das ist nicht der PMBOK. Der PMBOK ist, sorry für die Korrektur, der
PMBOK nee, ist, okay.
ist der Body of Knowledge of Project Management. Und der Body of Knowledge ist viel, viel mehr als nur so ein Buch. Da ist viel, viel mehr drinnen. Und er ändert sich auch laufend und entwickelt sich laufend weiter. So oft kannst du das Buch gar nicht erneuern, wie der letztlich sich weiterentwickelt. Also insofern der PMBOK Guide, aber der eigentliche PMBOK Guide ist dann der zweite Teil da drinnen. Und der unterscheidet sich an dieser Stelle von der Vorgängeredition nicht. Aber wie du so schön gesagt hast, Best of Both Worlds, der versucht also, das in etwas gestraffter Form, dann doch auch wieder zusammenzuführen mit diesem Prozessmodell, das wir haben, das für mich, wie soll ich das sagen, das für mich ohnehin eigentlich ein unheimlich starkes Modell ist, weil es seit jeher eigentlich Projektmanagement sehr, sehr dynamisch macht. Es ist kein statisches Projektmanagement, wo du zuerst mal irgendwie einen Plan entwickelst und es musst du einen Plan gegen alle Widerstände der Welt durchsetzen. Projekte, wo das nötig ist, die gibt es selbstverständlich. Aber die Realität ist in der Regel, da kommen immer wieder irgendwelche Änderungswünsche rein. Da kommen natürlich Abweichungen rein. Irgendwas, was man sich vorgenommen hat, funktioniert nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat und so weiter. Und das sind natürlich alles Dinge, die im Projektmanagement eine sehr große Rolle spielen. Und über diese sehr viel dynamischere Prozesssichtweise, die wir seit 1996 haben, ist es eigentlich sehr, sehr schön aufgenommen worden. Nicht so extrem agil, wie das jetzt die agilen Methoden zum Beispiel bringen, aber auch lange nicht so statisch, wie das der Wasserfall, manche lieben das Wort, manche hassen das Wort, aber wie das Wasserfallmodell das halt bringen, sondern irgendwo so ein bisschen dazwischen. So ein Also Wasserfall steht für Langfristplanung und Agil steht für sehr kurzfristige Planung. Es gibt noch ein paar weitere Unterschiede, aber das ist, glaube ich, von allen der wichtigste Unterschied. Und der Pembo Guide steht eigentlich seit jeher, von Anfang an, zwischen diesen beiden Extremen und sagt, zwischen ganz langfristiger und ganz kurzfristiger Planung ist da noch ganz, ganz viel Platz dazwischen. Und das ist das, was wir eigentlich mit unserem Prozessmodell beschreiben. Und die Teilnehmer sind nur, vor allem die so in der agilen Welt zu Hause sind und gelernt haben, ja, Pembo Guide ist Wasserfallmodell. Die sind immer ganz erstaunt, wenn sie feststellen, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist ja gar nicht richtig. Ja.
Ein Begriff, über den man dann hier auch ja noch zwangsläufig stolpert, ist dieses Tailoring. Ja, also das ist ja auch eins von dieser Logik, dass man das eben zuschneiden kann. Was heißt richtiges Tailoring konkret im Projekt und wo kippt es dann in Beliebigkeit vielleicht auch, wenn man alles immer nur tailert?
Es ist ein bisschen, ich sag's mal ganz böse. Ich habe vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, Situatives Projektmanagement. Und da ging es mir um die Frage, wann wendest du eigentlich welches Herangehen, welche Methodik an und wann wendest du sie nicht an? So ein bisschen mit der Aussage, also jemand, der nur einen Hammer hat, der muss die Welt überzeugen, dass sie mit Nägeln zusammengehalten wird. Und jemand, der nur einen Schraubenzieher hat, der muss die Welt überzeugen, dass er verschraubt ist. Und idealerweise haben wir ja eigentlich beides in unserem Werkzeugkasten, sodass wir also nicht die Schraube mit dem Hammer missbrauchen und malträtieren und dass wir nicht den Nagel mit dem Schraubenzieher versuchen, da irgendwie reinzukriegen, sondern für jede Aufgabe einfach das richtige Werkzeug haben. Und da hört man Werkzeugkasten. Und im situativen Projektmanagement hast du einfach eine Bandbreite an Herangehensweisen, an Werkzeugen, an Methoden, an Verfahren, die du ganz, ganz gezielt einsetzen kannst, je nachdem, was gerade im Moment gebraucht wird. Eine Schmalspurvariante davon ist das Tailoring, also das Maßschneidern. Tailoring hier meint Maßschneidern. Gemeint ist, du gehst jetzt also nicht zum Bekleidungsgeschäft, nennen wir mal schon eins, wo du gern hingehst.
Oh, ich habe so viel unterschiedliche Best Secret im Moment.
Best Secret, okay. Du gehst da einfach hin und suchst dir was in deiner Größe. Gell? Und es wird mehr oder weniger passen oder nicht passen. Du stellst fest, ich meine, bei einer Hose klassischerweise, ja, wenn du eine Hose hast, die dir am Bund passt, dann sind wieder die Beine zu lang oder zu kurz. Wenn die Beine passen, dann passt wieder der Bund nicht oder du gehst Jeans kaufen und dann findest du eine richtige Größe. Dann sitzt die aber nicht so schön um die, Pobacken rum und so. Irgendwo ist aber eine leichte Unzufriedenheit da drinnen. Bei uns Männern natürlich typischerweise der Anzug vielleicht, ja. Oder wenn du Sportler bist, die Schuhe, ja. Ein richtiger Leistungssportler hat keine Schuhe aus dem Regal. Der hat maßgefertigte Schuhe nach seinem Fuß. Da geht er zum speziellen Schuhmacher, der macht ein Leisten, also ein Modell dieses Fußes. Und darum rum baut er dann die Schuhe. Und die werden ganz schön teuer. Also du bist ganz schnell einmal irgendwo um die 1.000 Euro los bei so einem Ding. Die zweiten sind vielleicht ein bisschen billiger, weil er das Modell wiederverwenden kann. Der muss nicht nochmal ein neues Modell machen. Aber grundsätzlich, es wird deutlich teurer. Und wenn du jetzt fragst, wo sind wir denn eigentlich im Projektmanagement? Sind wir eher im Bekleidungsladen mit Regalen und mit Kleiderstangen und sowas? Oder sind wir eigentlich eher beim Maßschneider und beim Maßschuster, ja, Sportschuster zum Beispiel? Da stellst du fest, naja, eigentlich sind wir ja eher bei der Maßbekleidung zu Hause. Und das ist das, was Tailoring eigentlich sagen will, dass er sagt, wir haben hier bestimmte situative Anforderungen und wir wollen denen mit einer bestimmten Methodik und mit einem Herangehen begegnen. Und das ist das Thema, um was es hier auch bei dem Tailoring geht. Und tatsächlich geht es ein bisschen um diese Frage. Auf der einen Seite ist dieses Thema Wasserfall, also Langfristplanung. Übrigens auch sehr stark kommt mit der Langfristplanung ein Top-Down herangehen an Projekte. Ja. Wenn du Langfristplanung machst, vielleicht noch gegen eine oder mehrere Deadlines, dann musst du einfach den Leuten sagen, was sie tun sollen, weil als Bremsschutz ist es dein Job, Deadlines einzuhalten, Lieferumfänge zu liefern, die verlangt sind. Ja. Und man muss ja auch den Leuten sagen, was sie tun wollen. In den agilen Methoden mit den extrem kurzfristigen Planungshorizonten. 2-3 Wochen ist völlig normal. Ja. Kannst du Leuten viel mehr Freiheiten lassen? Möchtest du auch den Leuten mehr Freiheiten lassen? Also es kommt ja Oder es wurde publik gemacht in der Softwareentwicklung. Es kommt gar nicht ursprünglich daher. Ganz ursprünglich kommt es aus der Unterhaltungselektronik, aus der Entwicklung für Unterhaltungselektronik. Aber da geht es darum, dass du versuchst, halt in ganz, ganz kurzen Zyklen dich so Schritt für Schritt voranzuarbeiten.
Zu tasten.
Ja, du gehst auf so eine Entdeckungsreise damit. Mhm. Dafür sind diese agilen Methoden sehr, sehr gut. Dafür ist es tatsächlich auch besser, dass du den Leuten, die das machen, ein ganz, ganz hohes Maß an Freiräumen lässt, weil du mit diesen Freiräumen natürlich den Leuten erlaubst, die Dinge, die sie sehen, die sie gerade in Erfahrung gebracht haben, sie gelernt haben, ja, sofort auch umzusetzen. Und die müssen nicht erst in ein großes System eingebettet sein, sondern die können das gleich umsetzen. Also ist der, also mit diesem Lang- und Kurzfristigen kommt noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, zwischen lang- und kurzfristig natürlich auch noch was in der Mitte. In dem Tailoring-Modell, das der Pimper Guide hier vertritt, wird das als Hybrid bezeichnet, was ich übrigens für falsch halte. Ja, das ist das Missverständnis, dass ein Karo-Muster das gleiche ist wie ein Grauton. Ja, Hybrid für mich ist immer sowas wie ein Karo-Muster oder ein Streifenmuster. Du hast schwarze und du hast weiße Töne da drinnen und es vermischt du sie irgendwie, aber nicht indem du Grautöne erzeugst, sondern indem du die irgendwie miteinander verkuddelst. Ja, aber eigentlich, also meiner Meinung nach, in der Mitte dazwischen haben wir was ganz, ganz anderes. Und das ist tatsächlich das Prozessmodell vom Pimper Guide. Da gibt's alte Ausdrücke dafür. Iterative Incremental ist ein Ausdruck. Ein zweiter Ausdruck dafür ist Progressive Elaboration, das schrittweise Herausarbeiten. Uralte Begriffe bei uns, die wir im ersten Pimper Guide da drin haben. Das beschreibt es ebenfalls. Oder Rolling Wave Planung, mein Lieblingsbegriff.
Rolling Wave. Das ist ja fast wie ein Scrum, oder? Das hat doch
was zu tun. Das ist zwischendrin. Das hat die Agilität der agilen Methoden. Du hast einen Planungshorizont von vielleicht 3 Monaten, 5 Monaten oder so, aber halt nicht bis zum Ende eines ganzen Projektes oder zumindest einer laufenden Phase im Projekt. Wasserfall heißt, dass du so lang wie möglich die Planung hast und es gibt Projekte, wo wir das ja auch brauchen. Ja? Wenn du einen Tunnel baust zum Beispiel, also ich sage, jetzt machen wir mal ein bisschen voran, dann schauen wir mal, was passiert. Das funktioniert einfach nicht. Du brauchst einen relativ langen Planungshorizont, idealerweise bis zum Ende, auch weil du gegen Termine arbeitest. Es ist ganz schwierig, mit agilen Methoden gegen Liefertermine zu arbeiten. Die sind nicht dafür gemacht. Es ist gar keine Kritik an denen. Sie sind nicht dafür gemacht, ganz einfach. Langfristplanung können sie nicht, Vorhersehbarkeit und Ordnung können sie nicht. Gegen Termine arbeiten können sie nicht, weil sie nicht dafür gemacht sind. Langfristplanung kann sowas. Die Frage ist natürlich, inwieweit hält sich nachher die Realität an das, was du geplant hast. Also du musst ein gewisses Maß an Flexibilität möglicherweise reinbringen. Und das ist dann das, was du halt mit Rolling Wave oder Progressive Elaboration und mit diesem Prozessorientierung machst, dass du sagst, wir haben so ein iteratives Modell, wo wir in einem für unser Projekt vernünftigen Rhythmus uns voranarbeiten. Und der Pimper Guide hat eigentlich alle Werkzeuge drinnen, die wir für dieses Modell brauchen. Und das ist auch seine Stärke eigentlich. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass dieses Thema jetzt auch wieder kommt. Und da haben wir dann auch bestimmte sogenannte Domains mit drinnen. Die heißen dann Governance Domain oder Performance Domains. Ich mag den Begriff nicht, muss ich gleich sagen. Weil wir ihn woanders schon ganz anders verwendet haben, als verwenden wir wieder. Nicht so schlau, aber da ist ein Governance Performance Domain, da ist Scope Performance Domain, Schedule Performance Domain und so weiter. Also das, was wir früher mal als Wissensgebiete hatten, das taucht jetzt wieder auf. Darunter übrigens auch Risikomanagement, so ein Lieblingsthema von mir ebenfalls. Und damit kommt aber unser iterativ-inkrementelles Modell einfach wieder mit rein, dass wir sagen, in den meisten Projekten, über 90% oder Projektsituationen häufig auch nur, kannst du nicht super langfristig planen, aber die super kurzfristige Planung der agilen Leute passt auch nicht unbedingt rein, weil findet doch mehr Vorhersehbarkeit und Ordnung verlangt wird, das, was die halt die nicht liefern können. Ja? Mhm. Also brauchst du irgendwas dazwischen. Und das ist die Mehrzahl der Projekte oder der Projektsituationen, wo wir so etwas brauchen.
Gibt es sonst noch was zur 8th Edition, wo du sagst, das wäre doch interessant, dass unsere Hörer das erfahren? Also was sich da verändert, auch im Hinblick auf die Prüfung oder auch so einfach vom, vom Inhalt? Also ja. Wir haben jetzt viel über einzelne Themen noch gesprochen, aber vielleicht hast du noch was, was unbedingt noch genannt werden sollte zur 8th Edition.
Mein Lieblingsthema, meine Lieblingsklage, meine Lieblingsaktivität im Moment, wie du weißt, ist das Thema Projektgeschäft, ob wir sowieso nochmal zurückkommen wollen. Der Pimper Guide hat in seiner ersten Edition 1996 dieses Thema voll berücksichtigt. Da war immer wieder gesagt worden, es gibt Projekte, die sind eher intern und es gibt halt, wie wir heute sagen, das Kundenprojekt. Im ersten Pimper Guide hieß es Project Under Contract. Das ist genau das Gleiche. Ein Projekt, wo wir unter Vertrag arbeiten für einen zahlenden Kunden. Und die Thematik des Kundenprojektes ist über die Jahre immer mehr irgendwie weggeschoben worden. Und inzwischen, im Pimper Guide seit der 5. Edition eigentlich, also schon eine Weile, ist es eigentlich total verschwunden. Was ich ausgesprochen schmerzhaft finde, Grund Nummer 1 ist, das ist, wo ich herkomme. Also eigentlich ist es auch eine Entwertung meiner eigenen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich habe gesammelt in Projekten, die mussten Geld nach Hause bringen. Mit denen haben wir Geld verdient. Und irgendwie ist diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, heute nicht mehr so wahnsinnig viel wert. Und das ärgert mich natürlich ganz gewaltig. Es gab auch einen zweiten Punkt, und der ist wahrscheinlich viel, viel wichtiger, nämlich, wenn ich mit meinen Teilnehmern spreche und frage, wer von euch macht denn Kundenprojekte? Es ist grob die Mehrheit. Übrigens beim letzten Seminar, was wir hatten, na, da waren das rund 90%, die im Kundenprojekt sind. Ja, also die große Mehrzahl der Teilnehmer ist im Kundenprojekt drinnen und arbeitet für eine Firma, die für einen zahlenden Kunden arbeitet. Ja. Übrigens gerne auch mal arbeitet für eine Firma, die für eine Firma arbeitet, die für einen zahlenden Kunden arbeitet. Häufig sind sie auch Unterauftragnehmer im Projektgeschäft, was die Welt nochmal ein bisschen verkompliziert. Und man traut sich bei PMI leider an dieses Thema nicht dran. Das ist PMI zu heiß. Und auch hier hat der Pimper Guide 8. Edition, der zeigt es auch nochmal. Es ist, wenn ich es jetzt so ein bisschen schwarz-weiß darstelle, nicht 100% richtig. Also der Pimper Guide hat in der 7. und 6. Edition das Thema angesprochen, aber nur aus Kundensicht. Also wir hatten da drinnen erstmal ein Wissensgebiet und später, es ist mal genannt worden, aber die Wissensgebiete in der 7. Edition gibt's ja nicht mehr. Da ist das Thema so ein bisschen als Randthema aufgetaucht, aber es heißt immer nur Procurement. Procurement bedeutet, du schaust auf das Projektgeschäft aus Sicht des Kunden, der irgendwas einkaufen will. Ist auch völlig legitim. Das ist ein.
Gibt's ja auch die Seite, ne? Also ich meine.
Genau. Also ich habe die Leute ja dann auch in meinen Seminaren zum Thema Projektgeschäft. Die kommen von zwei Seiten. Die kommen von der Seite der Contractors, der Zulieferer und der Dienstleister im Bereich Projektgeschäft. Aber ich habe natürlich auch Leute, die kommen und sagen, wir kaufen ein. Wir sind eigentlich die, die Leistungen einkaufen. Und übrigens habe ich noch ganz interessant die Gruppe, die so bei den Hauptauftragnehmern, Generalunternehmern drin ist, bei den Prime-Contractern. Die sind gleichzeitig Lieferant für einen zahlenden Kunden und Kunde von Unterauftragnehmern. Gleichzeitig so Ham in the Sandwich, also Schinken im Sandwich-Situation.
Ja, ja.
Entschuldigung an alle Vegetarier. Aber ist der Ausdruck halt. Nein, aber die sind da mittendrin und machen beides gleichzeitig. Das ist ja das Spannende. Die sind gleichzeitig Kunde und Lieferant. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Situation, die ich auch erlebt habe, die ich auch kenne aus meinen früheren, viel, viel jüngeren Jahren. Und jetzt schaut aber der Pimper Guide nur aus der Kundensicht auf dieses ganze Thema drauf. Und jetzt in der 8. Edition ist das Thema weiter abgewertet worden. Das ist also von den Wissensgebieten, die heißen ja nicht mehr Wissensgebiete, die heißen jetzt Performance Domains, leider, ist das auch noch weggeschoben worden in den Anhang. Appendix X4, ja, da gibt es mehrere Appendices und X4, der vierte Appendix, nicht mal der erste, ja, sondern der vierte Appendix, heißt Procurement. Ja, kommt nach Artificial Intelligence, nach dem Project Management Office und das kommt sogar nach Contributors and Reviewers, werden hier eigentlich mitgearbeitet. Ja. Und hast du halt so lange Namenslisten drinnen. Wer war denn alles dabei beim Pimper Guide, beim Schreiben und beim Korrigieren? Mein Name steht tatsächlich auch mit drinnen. Aber ansonsten fällt das Ding weg. Tatsächlich an drei Stellen im Text taucht es mal auf, dass es Projekte gibt für zahlende Kunden. Und als Korrektor, das war, ich will es nicht angeben, aber das war meine Leistung, dass ich gesagt habe, Leute, wir können es auch nicht ganz rausfallen lassen. 50%, ich glaube mehr als 50% der Projektmanager sind im Kundenprojekt. Wir können doch nicht einfach komplett ignorieren, die fahren kein internes Projekt. Ihr Job ist nicht, die Strategie des eigenen Unternehmens zu unterstützen und irgendwo für das eigene Unternehmen Innovation zu bringen und ich weiß nicht was alles, sondern ihr Job ist erst einmal Geld nach Hause zu bringen. Übrigens auch die Project Group ist ein ganz gutes Beispiel. Großer Teil des Geschäftes der Project Group ist Projektgeschäft bei zahlenden Kunden. Ja. Also das können wir nicht ganz rausfallen lassen. Jetzt taucht es zumindest mal in Klammern ganz, ganz klein auf. Ja, für wen arbeiten wir? Und dann so interne Auftraggeber und sowas drin. Und dann ist halt auch der Kunde, da taucht da in der Klammer mal drinnen auf. Aber trotz alledem, es schiebt das ganze Thema immer weiter raus, anstatt zu sagen, hey, wir müssen das reinnehmen. Das ist ein Kernthema von Projektmanagement.
Ketzerische Frage, wie sieht es bei anderen Instituten aus? Genau. Behandeln die das Thema besser oder auch so stiefmütterlich?
Also PMI hat ja heute zwei Mitbewerber. Das eine ist die IPMA, die in Deutschland durch die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement vertreten wird. Die IPMA selber ist eher zahnlos. Ja. Die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement und andere nationale Organisationen, da steht irgendwie die ganze Macht drinnen, was deren Struktur ist. Ich will es ja gar nicht kritisieren. Aber wenn ich mir die IPMA anschaue und wenn ich mir die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement anschaue, da passiert nicht allzu viel. Ja. Dann gibt es einen neuen Wettbewerber für PMI, das ist die APM. Das war ehemals das britische Mitglied der IPMA, die inzwischen die IPMA verlassen haben, also der zweite Brexit, wenn man so will, im Projektmanagement jetzt drinnen. Und die versuchen sich als internationalen Verband für Projektmanagement aufzubauen, mit einem Schwerpunkt wohl, ich glaube, eher so auf Commonwealth-Staaten, also so Indien, Pakistan und ich weiß nicht wo. Ja. Ich glaube nicht, dass sie in Deutschland einen Fuß auf den Boden kriegen. Ich glaube auch nicht, dass in den USA, Kanada einen Fuß auf den Boden bekommen, Kanada vielleicht noch ein bisschen. Also wir haben die IPMA, wir haben die APM und wenn du dann reinschaust, was treiben die eigentlich, was haben die auch für so Schwerpunktthemen, die haben das ebenfalls nicht als Thema. APM hat sehr, sehr stark das Thema Procurement Management drinnen mit zwei ganz hervorragenden Leuten mit drinnen, die sich mit dem Thema Projektgeschäft letztlich befassen. Allerdings, sie haben einen Schwerpunkt im Bereich Construction, also Bau. Und auch hier wieder eigentlich nur die Procurement-Seite. Ja. Also toller Kollege von mir, Ian Heptenstall zum Beispiel, der wirklich viel zu sagen hat in diesem Thema und viel, viel auch den Leuten zu erzählen hat da drin und gute, gute Thesen vertritt. Aber sein Schwerpunkt ist halt die Kundensicht und nicht die Lieferantensicht. Die wird von niemandem
wundert mich.
Ja, ganz komisch. Ja.
Genau, aber dafür haben wir dich ja jetzt. Genau, also für alle Hörer, die es interessiert.
Hä? Nur.
Ja, aber immerhin. Wir bieten ja jetzt gemeinsam mit dir, das hast du ja netterweise angeboten, eben für deine PMP-Zertifizierungsvorbereitungskurse, dass man da eben bei dir den Project Business Kurs, ein Seminar besuchen kann. Das ist dann im Preis inklusive.
Genau.
Genau. Was waren jetzt deine Beweggründe, haben wir jetzt gesprochen. Also du wolltest damit einfach jetzt diese Lücke schließen, indem du dich auf dieses Thema gestürzt hast, hast ja auch eine eigene Foundation dazu gegründet. Welche 3 bis 4 Themen sind denn im Projektgeschäft so erfolgskritisch, die klassische PM-Standards oder Zertifizierungen eben nicht ausreichend abdecken? Gehen wir mal konkret. Was sind das für Bereiche, die du jetzt in dem Seminar abdeckst, die man im PMP-Vorbereitungskurs zum Beispiel halt nicht erfährt?
Ja, klar. Also das eine, was die Leute erstmal immer wieder überrascht, ist, hey, wir lernen nichts über Work Breakdown Structure, aber wir setzen voraus, dass die Leute wissen, was es ist und dass die Leute wissen, was ein Work Package ist und so weiter. Es geht hier nicht um die klassischen Methoden, die du bei internen und Kundenprojekten beide einsetzen kannst und oft auch solltest natürlich, die richtig sind. Es geht auch nicht darum, die irgendwie schlecht zu reden, ganz im Gegenteil, wir setzen da eigentlich auf. Der PPP setzt da auf, wo der PMP aufhört. Also PPP ist viel kleiner. PMP sind 5 Tage bei uns, 35 Stunden. Und zum einen ist es halt eine Vorgabe von PMI. Auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich sogar eher knapp eigentlich für die Stoffmenge, die wir haben. Mhm. Der Project Business Professional wird dadurch dann die Stoffmenge kleiner, dass da ja sehr viel beim PMP abgedeckt wird. Das heißt, wenn wir jetzt eins obendrauf aufsetzen, dann geht es vor allen Dingen als Themen weniger um diese organisatorische Sicht auf Projekte, sondern eher um die vertragliche Sicht, wo ich mehrere Aspekte sehen würde. Das erste ist natürlich ganz klassisch die rechtliche Sichtweise. Es geht nicht darum, Projektmanager zu Rechtsanwälten zu machen. Das wird mit Sicherheit wäre das absoluter Unfug. Dafür sind sie weder ausgebildet, noch werden sie dafür bezahlt, noch wollen wir das eigentlich. Aber was wir noch wissen müssen, ist, ich kann ja nicht für jede Kleinigkeit, für jedes kleine E-Mail, das ich irgendwo hinschreibe, jedes Mal meinen Anwalt fragen, hey, ist das so okay, kann ich das so abschicken? Also einfach mal, dass sie ein grundsätzliches Verständnis davon haben, wie man auch in juristisch anspruchsvollen Situationen mit dem Ganzen umgeht. Besonders anspruchsvoll übrigens, wenn es international wird, auch das ist ein großes Thema. Was heißt denn das eigentlich, wenn du als deutscher Projektmanager auf einmal mit Leuten, Kunden zum Beispiel oder Lieferanten aus USA zu tun hast oder aus Kanada oder so aus Common Law Staaten. Wir haben Civil Law, die haben Common Law, die haben ganz anderes Rechtssystem als wir. Auf was musst du dich da eigentlich einstellen? Wir sprechen da ein bisschen über Vertragstypen, wie sie sich in bestimmten Situationen auswirken. Also es geht weniger um die juristische Sichtweise, sondern es geht um die Frage erstmal, was musst du tun, dass du nichts falsch machst? Dass nicht nachher der Anwalt die Hände über den Kopf zusammenschlägt und fragt, hey, was haben Sie da eigentlich gemacht? Sie haben ja meine ganze Verteidigung für euch kaputt gemacht oder so. Also das ist das eine. Und dann natürlich auch zu wissen, wann muss man eigentlich zum Anwalt hingehen, ob das jetzt ein Externer ist oder ob das ein Justiziar im Unternehmen ist. Aber du musst ja auch wissen, wann gehört der eigentlich an Bord geholt? Solche Fragen stehen da drin. Also das Thema, das vertragsrechtliche Thema spielt eine ziemliche Rolle da drin. Vielleicht auch noch ein Gedanke, der dabei manchmal mit reinspielt. Ich sehe häufig Verträge für Projektgeschäft entwickelt nur von Anwälten oder von der Rechtsabteilung im Unternehmen. Und die wissen viel, viel über Vertragsrecht, aber die wissen halt nichts über die Anforderungen vom Projekt und vom Projektgeschäft. Mhm. Also auch hier nochmal die Fähigkeit zu haben, kritisch da mal drüber zu schauen und zu fragen, hey, passt das so? Ist das wirklich so geeignet für dieses Projekt? Oder müssen wir doch irgendwas umschreiben? Ansonsten kommen wir mit diesem Vertrag in Teufels Küche, weil die Dinge, die uns so wichtig sind, da drinnen gar nicht auftauchen, dafür Dinge ausführlich behandelt werden, die für uns vielleicht gar keine Rolle spielen. Also auf solche Sachen hätte ich eigentlich gerne die Leute drauf vorbereitet. Und dann noch eine ganz, ganz banale Geschichte. Du wirst nicht glauben, wie viele Projektmanager im Kundenprojekt auf Kundenseite oder auf Lieferantenseite den Vertrag gar nicht kennen. Ist das ein Problem? Ist das ein Riesenproblem? Ich kenne gerade einen Fall hier in München. Da wird gerade ein Gerichtsverfahren angestrengt von einem Unternehmen. Ich sage mal Unternehmen, es stimmt nicht ganz. Ist egal. Ich will nicht zu sehr ins Detail reingehen. Das ist deren Privatsache. Aber von einem Unternehmen gegen seinen Software-Dienstleister, der ein Projekt, wenn ich es richtig verstehe und richtig sehe, wenn ich das, was man mir erzählt hat, auf beiden Seiten übrigens, wenn ich das richtig verstehe, hat der Lieferant das fürchterlich verbockt, alles. Ja. Eine Einführung von einer ERP-Lösung, völlig daneben und ohne Rücksicht auf Vertrag und Sonstiges. Und jetzt geht der Kunde gegen diese Firma vor Gericht. Ich kenne den Projektmanager auf Kundenseite. Der ist hervorragend vorbereitet, kennt den Vertrag wirklich bis ins Detail und weiß ganz, ganz genau, was er dem Anwalt sagen muss, dass der das richtig macht. Wir brauchen ja auch die Projektmanager, die die Anwälte unterstützen, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Der Anwalt allein kann gar nichts machen. Der braucht jemanden, der erzählt, was da passiert ist und vor allem, was nicht passiert ist in dem Fall, was sie alle nicht gemacht haben. Ich kenne auch den Kunden ziemlich gut, auch bei mir früher im Sinn. Mir blutet ja das Herz. Das ist ja zwei Firmen, die ich beide kenne, für die ich beide trainiert habe. Ja. Wir haben auch schon von den Leuten im Seminar bei uns drin gehabt. Ja. Und ich mag ja unsere Kunden und meine Kunden eigentlich auch. Gell? Und dann blutet einem echt das Herz, wenn man sowas sieht. Aber ich befürchte, wenn meine rechtliche Einschätzung richtig ist, ich befürchte, es wird für den Contractor unglaublich teuer, die ganze Geschichte. Und wer hat's verbockt? Entschuldigung, der Projektmanager auf der Lieferantenseite. Also die vertragsrechtliche Geschichte ist das eine, die damit beginnt, dass die Projektmanager die Verträge kennen sollten, dass sie die zu lesen bekommen, dass sie auch jemanden haben, wenn sie was nicht verstehen, den sie fragen können, du, was heißt denn das eigentlich? Ja, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Also die auch mal eingreifen, wenn man glaubt, man würde es verstehen, dann kommt der Anwalt und sagt, nee, das bedeutet was ganz anderes. Ja, auch dafür brauchen wir die Leute. Ja. Dann natürlich das Zwischenorganisatorische und Zwischenmenschliche hier. Du hast zwei Organisationen, die zusammenarbeiten wollen und sollen und miteinander was hervorbringen sollen, Kunde und Lieferant. Übrigens, es kann sein, es sind nicht zwei, es kann sein, es sind 200. Es kann sein, es sind noch viel, viel mehr. Geh mal in die Welt der Megaprojekte rein. Dann hast du Projekte mit 1000 Firmen, die daran beteiligt sind. Und alle miteinander müssen kooperieren, damit am Ende was Anständiges dabei herauskommt. Also das nächste große Thema ist dieses Cross-Corporate-Denken, das wir hier drin einfach brauchen, wie die Firmen zusammenarbeiten müssen. Und das klingt jetzt doof, ich weiß es, aber das ist zuerst mal eine Frage des guten Willens. Will man das eigentlich überhaupt? Ja. Also das ist das andere große Thema, dieses Cross-Organisationsdenken. Und dann gibt es dann halt so ein paar Prinzipien, die eine große Rolle spielen da drinnen. Die eine ist eine Prinzip, heißt Completing over Competing, dass man einfach sagt, es wird leider immer sehr viel dieses Gegeneinander der Unternehmen gefördert, auch von den Unternehmen selber übrigens gefördert. Die Mitarbeiter, von denen wird verlangt, sich so zu verhalten. Ja. Aber so kriegst du kein Projekt hin. Wenn dein Projekt zum Schlachtfeld wird, wo alle aufeinander einschlagen, dann kannst du nichts erreichen in deinem Projekt. Und ich habe viele solche Projekte gesehen, wo ich mir immer gedacht habe, Mensch, wenn die Leute sich ein bisschen mal zusammenreißen würden, wenn die Firmen auch vielleicht von ihnen das verlangen würden, dass die Firmen sagen, hey, wir wollen hier ein tolles Projekt haben, als Contractor wollen wir gut Geld verdienen, als Lieferant wollen wir, dass die Firmen sich in die Hände arbeiten und für uns das Richtige erzeugen. Wenn die sich mal ein bisschen zusammenreißen und als Team miteinander arbeiten, als Team von Firmen, nicht nur als Team von Individuen, die könnten so viel mehr erreichen, wären so viel schneller und kostengünstiger. Und es macht auch mehr Spaß, das ist die andere Geschichte. Ein tolles Projekt macht
mal abgesehen davon,
ja. Aber wenn du bloß noch in Streitigkeiten drinnen bist, ja, dann stellst du auf einmal fest, dass deine Fehlzeiten hochgehen, weil deine Leute einfach die Nase voll davon haben oder weil sie wirklich auch krank werden. Manche Leute machen sowas krank. Also das ist ein großes Thema da drin, Completing over Competing. Und das ist ein Thema, das natürlich jetzt weniger nur die juristische Seite beleuchtet, sondern auch die Verhaltensseite der Leute da drin beleuchtet. Dann, was noch ein ganz, ganz großes Thema ist, wie man sich intern dafür aufstellt. Und was ich leider auch hier immer wieder sehe, die Themen hängen zusammen. Das sind keine getrennten Themen, gell? Was ich oft sehe, ist, dass den Projektmanagern kein richtiger Sponsor sozusagen hinten dran gestellt wird, der ihnen den Rücken deckt und vorne vielleicht auch mal den Weg frei macht, der eine offene Tür hat, wo sie erstmal wissen, wer es überhaupt ist. Und der Sponsor muss wiederum wissen, ich bin der Sponsor für dieses Projekt. Die müssen es beide drauf haben. Die müssen beide wissen, welche Rolle sie da drin haben. Projektmanager macht natürlich die tagtägliche Arbeit, die tagtäglichen Entscheidungen. Aber dann kommt der Moment, wo ich als Projektmanager nicht mehr weiter weiß. Ja? Mein Budget reicht mir nicht. Ich merke, wenn wir so weitermachen, wie wir im Moment arbeiten, dann wird es kaufmännisch schwierig oder es wird rechtlich schwierig oder sonst wie. Ich kriege die Leute nicht, die ich brauche für mein Projekt. Und dann haben wir irgendwann rechtlichen Ärger mit dem Kunden, weil wir auf dem Weg in den Vertragsbruch rein sind. Ja? Und dann brauche ich einen Sponsor, der mich unterstützt. Übrigens, bei mir im Seminar heißt der dann nicht mehr Sponsor, sondern Champion. Wir wollen also einen richtigen Champion haben. Das ist nochmal ein Ticken mehr. Ja, da sitzt nochmal eins oben drauf. Und der ist halt immer da, wenn man ihn braucht. Der hat eine Open-Door-Policy. Ja, eine Politik der offenen Tür für den Projektmanager oder die Projektmanagerin. Und also das ist zum Beispiel auch noch ein ganz, ganz großes Thema da drin. Und dann haben wir noch viele so Detailthemen da drin. Und was auch noch eine Rolle spielt, was mir immer wichtig ist, ich möchte, dass die Leute, wenn sie das Seminar beendet haben, ein paar Werkzeuge an der Hand haben. Also so nicht nur über Values und Principles und all dieses sprechen, was wir ja auch machen. Ja. Aber dass die auch am Ende ein paar Werkzeuge haben, die sie einsetzen können. Und hier auch wieder für beide Seiten. Für die Seite von Leuten, die was kaufen und für die Seite von Leuten, die was verkaufen. Ja. Für Customer und Contractor. Dass beide Seiten etwas haben, was sie schnell anwenden können und was schnell zu Erfolgen führt, wenn man es richtig macht, muss ich immer dazu sagen. Du kannst bei all diesen Mitteln natürlich die im falschen Moment einsetzen oder irgendwas verbocken, irgendwas verpfuschen. Aber sie sind einfach genug, dass man sie sich relativ schnell eineignen kann. Und zur Not kann man ja auch mal schön zu mir kommen und fragen, hey, mache ich das gerade so richtig? Und dann schaue ich mal da drüber und sage, ist ganz hervorragend. Und ab und zu werde ich auch mal als Berater geholt. Aber die meisten Werkzeuge sind so einfach, dass die Firmen sagen, komm, das kriegen wir auch ohne den Oliver hin. Wir wissen, wir haben es verstanden. Und dann freue ich mich drüber, wenn es funktioniert. Und wenn sie mich rufen, freue ich mich natürlich auch. Ja.
Ja, na klar. Gut. Oliver, noch eine letzte Bemerkung zum PMBOK Guide oder auch zu dem Einfluss auf die PMP-Zertifizierung. Hast du da noch ein abschließendes Wort, was die Leute sich auf jeden Fall mitnehmen sollten aus der Episode, frage ich ja immer ganz gerne, so als Wrap-up.
Was ich immer stärker wahrnehme, weil ich auch einen Blick natürlich darauf habe, das ist, dass die Projekte sich verändern dahin, dass sie selber zum Kerngeschäft werden und zum Thema, zum Produkt sozusagen mutieren, dass die Projekte selber Inhalt des Geschäftes werden und nicht nur das Geschäft unterstützen. Das gilt erneut wieder auf beiden Seiten. Ich sehe Branchen, wo man früher alles in-house gemacht hat und heute sagt, nee, da holen wir uns Lieferanten an Bord, die sind schneller, die können das viel, viel besser als wir, die haben mehr Erfahrung da drin, von denen können wir vielleicht auch noch einiges lernen. Und die haben Manager, die Aufmerksamkeit diesem Projekt schenken. Unser Management ist total überlastet eigentlich schon mit den vielen Dingen, auf die sie aufpassen müssen. Aber der Contractor, der hat ja seine eigenen Manager. Die kümmern sich dann darum. Dafür sind die ja auch da. Also so eine Erwartungshaltung auf der Seite des Kunden. Und wie gesagt, ich sehe Branchen, wo das eine relativ neue Entwicklung ist. Ich sehe aber auch andere Branchen, wo man eigentlich schon seit Jahrzehnten so arbeitet. Bau ist so ein Baubeispiel oder Infrastrukturprojekte, Automotive-Projekte, wo ich ursprünglich herkomme, Automotive Infrastructure, also Produktionsumgebungen. Das ist meine Heimat gewesen. Und da gab es das eigentlich schon ewig. Aber wo man früher vielleicht für so ein Projekt 5 Lieferanten hatte, hat man jetzt 20 oder 30 Firmen, die daran beteiligt sind. Und die Zahl geht weiter hoch. Das ist also ein Trend, der ist unheimlich stark. Mhm. Und das ist
umso wichtiger.
Mhm. Und umso wichtiger wird es, ganz genau. Und deswegen frage ich den Firmen, eure Projektmanager, es reicht nicht mehr nur noch, dass sie eine organisatorische Ausbildung haben. Sie müssen auch für die kaufmännischen Fragen von Projektmanagement vorbereitet sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Trend, der irgendwie unbemerkt gerade stattfindet. Das geht relativ langsam, so dass den Leuten das vielleicht kaum auffällt, was da passiert. Mir fällt es auf, weil ich halt da drauf schaue. Aber ich habe es auch bei anderen immer wieder, wenn ich ihren Blick da drauf lenke, sagen sie, ja, stimmt tatsächlich, da verändert sich gerade eine ganze, ganze Menge da drinnen. Und dann nochmal ein Punkt, wenn du so ein Projekt vor allem als Profit Center hast, sicherzustellen, dass es einen Projektmanager gibt oder sonst jemand, ist egal, wer es macht. Ich ziehe es mit dem Projekt schon vor, dass da jemand da ist, der die Gesamtverantwortung von ganz von Anfang bis ganz zum Ende hat, dass man nicht sagt, oh, wir haben da Leute, die machen Sales, Business Development, Tendering oder wie es dann immer auch bezeichnet wird. Und dann kommt ein großer Bruch und nach dem Bruch kommen dann die Projektmanager, die werden dann erst ins Boot reingeholt, wussten vorher von dem Projekt noch gar nichts. Das erwartet man von ihnen, dass sie dieses Projekt erfolgreich umsetzen. Und diese Projektmanager tun sich dann unglaublich schwer, weil alle Eckdaten, auch die krummen und schiefen Eckdaten, schon längst vorgegeben sind. Entweder können sie das Projekt nicht erfolgreich umsetzen oder sie können es kaufmännisch nicht sinnvoll umsetzen. Das ist die andere große Frage. Und am Ende kommst du halt mit einem Verlust raus. Und das ist das, was du nicht willst. Also Projektgeschäft und dann mit dem Projekt Verlust machen, das ist unheimlich schmerzhaft. Ja?
Mhm. Na gut. Beenden wir den Podcast mit dem Appell, eben sich da weiterzubilden. Und du bietest hier eine Möglichkeit, da das zu tun. Und
genau,
entweder eben über uns, die TPG, wenn man ein PMP macht, oder über dich speziell. Die Adresse von deiner Foundation werde ich in die Shownotes natürlich reingeben. Und da können Sie dann Herrn Lehmann auch gerne kontaktieren, liebe Hörer, wenn Sie Interesse haben.
Sie können auch zur Project Group kommen und sagen, hey, gebt mir mal ein Seminar zum Thema Projektgeschäft. Und dann machen wir zwei,
oder so,
drei Tage mit Projektgeschäft.
Genau.
Aber die TPG ist da, wo sie hingehört, nämlich mit an Bord. Da ist ja eigentlich euer Platz.
Genau. Also, wir sind flexibel. Sie hören es schon raus. Genau. Oliver, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich tiefen Einblicke auch in PMBOK Guide und eben Projektgeschäft und so weiter. Bis bald auf dem nächsten Podcast.
Vielen, vielen Dank. Ciao, Tina.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.